Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann und am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert und wir haben uns im Deep Doku-Team gefragt, welche Folge wollen wir euch da zu diesem Tag präsentieren und haben uns dazu entschieden, diese Folge hier zu wiederholen, nämlich die, in der es um eine Statue geht hier in Berlin, die an das düstere Schicksal von Frauen aus Korea und anderen asiatischen Ländern während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Diese Frauen wurden nämlich nach Japan verschleppt, wo sie über Jahre hinweg zu Sex mit Soldaten gezwungen wurden. Und als das Denkmal zur Erinnerung an diese Frauen errichtet werden sollte, da wandte sich die japanische Regierung an das Bezirksamt Berlin-Mitte mit der Forderung, die Figur sofort wieder zu entfernen. Das war 2020. Doch dank engagierter AktivistInnen hier in Berlin steht die Statue noch immer. Wie lange das noch gut geht, weiß man nicht. Julia Shimura erzählt euch jetzt in ihrer Doku von dem Schicksal dieser Frauen und dem Streit um die sogenannte Friedensstatue in Berlin-Moabit.
Im Herbst 2020 erreicht dieser Konflikt sogar Deutschland. Im Berliner Stadtteil Moabit hat der Korea-Verband mit Genehmigung des Bezirks eine solche Statue aufgestellt. Eine junge Frau aus Bronze sitzt im traditionellen koreanischen Gewand Hamburg auf einem Stuhl. Der Platz neben ihr ist leer.
Die sogenannten Trostfrauen, die damals vergewaltigt worden sind, entmenschlicht worden sind von japanischen Soldaten. Und diese Statue soll einfach daran gedenken, dass in allen Kriegen dieser Welt eben Frauen besonders notleidend sind, wenn Soldaten vergewaltigen und morden.
Das erste Mal, dass ich mit dem Thema der sogenannten Trostfrauen in Berührung gekommen bin, ist jetzt über 10 Jahre her. Da war es schon ein Dauerstreitthema zwischen Südkorea und Japan. Der Euphemismus Trostfrauen steht für Zwangsprostituierte für das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg. Was verharmlosend Trost für die japanischen Soldaten war, war für die Frauen die Hölle. Damals wurden Zehntausende Asiatinnen aus ihrer Heimat verschleppt und organisiert für Sex missbraucht. Wie mit diesem Teil der japanischen Geschichte umgegangen werden soll, darum streiten sich Südkorea und Japan seit Jahrzehnten. Und mittlerweile scheint mir, geht es gar nicht mehr nur um die Erinnerung an die betroffenen Frauen selbst. Aus dem Ganzen ist ein politisches Drama entstanden, bei dem nationale Interessen durchgefochten werden. Im September 2020 haben AktivistInnen in Berlin-Moabit eine Statue zum Gedenken an die Trostfrauen errichtet, die sogenannte Friedensstatue, was sofort zum politischen Eklat führte. Jetzt ist dieser Konflikt also auch in Deutschland angekommen. Und das will ich mir genauer ansehen.
Es kommen viele Leute und kaufen Blumen und legen die dahin.
Also wir Omas gegen Rechts machen mit dem koreanischen Verband hier einmal im Monat eine Mahnwache, weil wir das wichtig finden, dass es dieses Denkmal gibt und an die Geschehnisse, die dahinter stehen, während des Zweiten Weltkriegs erinnern.
Ja, naja, die machen ja auch viel Aktionen. Also letztes Jahr mit den Opernsängern, das war der Hammer. Ja, Opernsängern haben live ihre Arien geschmettert und das war total schön.
Aber fangen wir von vorne an. Wer waren diese sogenannten Trostfrauen? Was ist ihnen genau passiert? Auf dem YouTube-Kanal Asian Boss von Stephen Park finde ich ein Video mit einer Betroffenen, Kim Bok-dong. Ihre Stirn liegt in Falten, ihre Augenbrauen sitzen ungewöhnlich weit oben, als würde sie sich heute noch über die Geschehnisse wundern.
Wir wollten nicht gehen, aber sie zwangen uns. Als ich meine Mutter fragte, wo ich hingehen würde, sagte sie mir, dass ich wegen des Zweiten Weltkriegs in eine Fabrik gehen würde, die Uniform für Soldaten herstellte. Weil sie zu wenig Personal hatten, brauchten sie offenbar mehr junge Frauen. Sie versprachen meiner Mutter auch, dass ich zurückkehren würde, sobald ich alt genug war, um zu heiraten. Sie sagten also, ich hätte keinen Grund, nicht zu gehen.
Also, nicht gehen.
So wie Kim Bok-dong mussten schätzungsweise zwischen 50.000 und 200.000 Frauen während des Zweiten Weltkriegs japanischen Soldaten des faschistischen Militärregimes sexuell zu Diensten stehen. In Japans Kolonien im Asien-Pazifik-Raum wurden für die Soldaten sogenannte Troststationen errichtet. Die Frauen stammten vor allem aus Korea, aber auch zum Beispiel aus China, Indonesien oder aus Japan selbst. An ihrem Einsatzort angekommen, erhielten sie alle japanische Namen, Blumennamen, um zu verwischen, wo sie ursprünglich herkamen.
Zu was haben sie dich gezwungen?
Jeden Tag Sex mit japanischen Soldaten zu haben.
Wie oft am Tag?
An Samstagen von 12 bis 18 Uhr. Sie standen in Schlangen. Wenn es eine Verzögerung gab, fing der Mann, der als Nächster in der Schlange stand, an, gegen die Tür zu hämmern. Sie benutzten Kondome. Und sie benutzten etwas Gleitmittel. Das Gleitmittel machte es ihnen leichter. Selbst ein- oder zweimal am Tag waren für mich schwierig. Aber ich habe es so oft am Tag gemacht, dass ich nicht mehr zählen konnte. Um 17 Uhr konnte ich nicht einmal mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Mein ganzer Unterkörper schmerzte. Am Ende des Tages kamen die Sanitäter und behandelten die Stellen an unserem Körper, die es nötig hatten. Sie gaben uns Spritzen und sagten uns, dass wir Medikamente nehmen sollten. Sonntags musste ich von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends Sex haben. Das war sonntags. So ging es weiter. Ich war in Guangdong, später in Hongkong stationiert. Dann Malaysia, Indonesien und Singapur. Ich halte es immer noch für ein Wunder, dass ich nicht erschossen wurde und überlebt habe. Obwohl Japan kapituliert hatte, weigerten sich die japanischen Soldaten in Singapur, ihre Niederlage einzugestehen. Ich ging in ein US-Lager. Zu dieser Zeit gab es niemanden, der verantwortlich war. Sie sagten, ich könne gehen, wohin ich wolle. Aber selbst wenn ich wollte, wohin sollte ich gehen? Nachdem man uns einige Tage dort festgehalten hatte, kam ein Boot mit Flüchtlingen an. Also ging ich an Bord. Schließlich kamen wir in Korea an. Dann traf ich meine Eltern und meine Familie. Ich fragte sie, wie viele Jahre ist es genau her? Sie sagten, es seien 8 Jahre gewesen. Ich bin mit 13 Jahren weggegangen und mit über 21 Jahren zurückgekommen.
Kim Bok-dong hat ihre Geschichte schon oft erzählt. Dieses Interview ist 2019 aufgenommen worden, 3 Monate vor ihrem Tod. Zu dem Zeitpunkt war sie 92 Jahre alt. In dem Videobild sehe ich auf einem Tisch neben ihr eine Miniaturversion der Friedensstatue, so wie sie auch in Berlin steht. Entworfen wurde diese Figur 2011 von dem Künstlerehepaar Kim Sung-kyung und Kim Un-song in Seoul, in Zusammenarbeit mit einer koreanischen NPO, dem sogenannten Korea-Rat. Im Internet finde ich ein Interview mit dem Künstlerehepaar.
An einem kalten Tag im Jahr 2011 gingen wir an der japanischen Botschaft in Seoul vorbei, als wir auf eine Gruppendemonstration stießen. Davor standen Halmonis.
Halmonis, das heißt Großmütter auf Koreanisch. So nennt man die betroffenen Frauen in Korea.
Dieser Anblick brach uns das Herz und machte uns wahnsinnig traurig. Nach einigem Nachdenken gingen wir zum Korea-Rat und fragten, wie wir als Künstler helfen könnten. Sie sagten, sie würden gerne einen kleinen Gedenkstein mit einer Inschrift anfertigen und ihn anlässlich der 1000. Mittwochsdemonstration der Halmonis am 14. Dezember 2011 aufstellen. Sie baten uns, den Gedenkstein, der an den 20-jährigen Kampf der Halmonis erinnern soll, zu entwerfen.
그래서 그 비석을 좀 디자인해달라. 그래서 그 비석 디자인을 막 열심히 이렇게 했거든요.
1991 erzählte erstmals in Korea eine ehemalige Zwangsprostituierte von ihrem Schicksal während des Zweiten Weltkriegs und brach damit ein Tabu. Seitdem begannen koreanische Frauen wöchentlich in Seoul zu demonstrieren. Ihr Ziel war es, die japanische Regierung dazu zu bewegen, das Leid der Frauen anzuerkennen und sich für die Gräueltaten aufrichtig zu entschuldigen. Sie forderten unter anderem auch finanzielle Entschädigung. Aber die japanische Regierung hielt daran fest, dass das mit einem Grundlagenvertrag von 1965 abgegolten sei, in dem vereinbart worden war, dass alle Kriegsschuld beglichen sei.
Dann, wir waren noch mitten in der Arbeit an dem Gedenkstein, wandte sich die japanische Regierung an uns und begann Druck auf uns auszuüben. Sie wollten nicht, dass wir diesen Gedenkstein aufstellen. Das machte uns wütend und uns wurde klar, dass ein Stein mit Inschrift nicht ausreicht. Nicht nur, dass die einstigen Täter, die einstigen Opfer daran hindern wollten, über das Leid zu sprechen, jetzt versuchten die auch noch, uns daran zu hindern, einen Stein zu entwerfen, der die Halmonis und ihren 20-jährigen Kampf für Anerkennung würdigen soll. Da wir Bildhauer sind, schlugen wir vor, eine Skulptur zu erschaffen, die größer ist als der Gedenkstein, um der japanischen Regierung eine klare Botschaft zu senden. Der Korea-Rat fand die Idee gut und akzeptierte unseren Vorschlag.
Das Künstlerpaar kreierte statt eines simplen Steins mit Inschrift die Figur eines jungen Mädchens zwischen 13 und 15 Jahren. Sie ist in Bronze gegossen und sitzt auf einem Stuhl, ihre Hände zu Fäusten geballt. Ihre Haare sind kurz und grob geschnitten, ein Zeichen für die gestohlene Jugend dieser Mädchen, die in ihrer Heimat, solange sie unverheiratet waren, immer lange Haare trugen. Der Schlagschatten hinter dem Mädchen, gelegt aus großen, gebrochenen, schwarzen Steinen, ist der Schatten einer alten Frau. Neben ihr steht ein leerer Stuhl, der an die anderen Zwangsprostituierten erinnern soll, die den Terror nicht überlebt haben. Auf der Schulter der Figur sitzt ein Vogel.
Während der Arbeit an der Skulptur dachten wir immer wieder darüber nach, wie wir das komplexe, vielschichtige Leid der Frauen anhand dieser Figur am besten vermitteln können. Wir hatten kein bestimmtes Modell vor Augen, keine bestimmte Person. Wir wollten sie nicht zerbrechlich erscheinen lassen, auch wenn sie zerbrechlich waren. Wir wollten nicht, dass sie traurig wirkt, obwohl sie traurig waren, nicht wütend, obwohl sie wütend waren. Wir wollten all diese Gefühle verdichten, um das komplexe Leid, das den Halmonis über Jahre hinweg zugefügt wurde, auszudrücken.
Trotz des Protests seitens der japanischen Regierung wurde die Statue damals in Seoul aufgestellt. Das Mädchen schaut direkt auf das Gebäude gegenüber, auf die japanische Botschaft in der südkoreanischen Hauptstadt. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen der Friedensstatue, sitzend, stehend und mit unterschiedlichen Attributen. In Japan, dort, wo die Figur eigentlich als erstes hingehören würde, darf sie nicht stehen. Stattdessen weicht der Korea-Rat mit der Errichtung der Figur auf andere Länder aus. Der Konflikt hat sich dadurch globalisiert. Die meisten Statuen stehen in Südkorea, aber es gibt auch welche in den USA, Hongkong oder in Australien. Und seit August 2020 steht auch eine auf einem öffentlichen Platz in Berlin. In Deutschland gibt es auf privaten Grundstücken bereits zwei solcher Statuen. Vor 5 Jahren scheiterte in Freiburg die Aufstellung einer weiteren Statue im öffentlichen Raum. Die Bronzefigur in Berlin hat Nathalie Chonghua Han initiiert, die Vorsitzende des Berliner Korea-Verbands. Sie treffe ich im Frühling 2021. Gemeinsam stehen wir vor der Figur im Berliner Stadtteil Moabit, der zum Bezirk Mitte gehört.
Und die Ferse, die berühren nicht den Boden. Das bedeutet, dass sie auch danach nach Hause kam, zu Hause nie angekommen sind. Sie konnten nie darüber die Geschichte erzählen. Und für mich ist das auch, dass die Statue jetzt in Berlin immer noch den richtigen Platz gefunden hat. Das Bezirksamt immer noch hadert, die Statue dauerhaft hier zu installieren. Also das ist ein Tabu.
Sei mutig! Sei mutig!
Kurz nach Aufstellung der Berliner Statue Ende September 2020 wendet sich die japanische Regierung an das Bezirksamt Berlin-Mitte mit der Forderung, die Figur sofort wieder zu entfernen. Und das Bezirksamt zieht die bereits erteilte Genehmigung dann tatsächlich wieder zurück. Die Statue soll abgebaut werden. Man handele aus Verantwortung für die Sicherheitslage in Ostasien, meldet man der Presse. Im Klartext, Berlin-Mitte fürchtet, in eine historische Kontroverse zwischen Japan und Südkorea hineingezogen zu werden, die seit Jahrzehnten erbittert ausgetragen wird.
Das Leiden aller Frauen und den Mut der mutigen Frauen, die damals das Schweigen gebrochen haben.
Doch die Berliner Zivilgesellschaft setzt sich vehement für den Erhalt der Statue ein, geht auf die Straße, demonstriert.
Die Friedensstatue muss bleiben! Die Friedensstatue muss bleiben!
Auch andere setzten sich für die Statue ein. MusikerInnen, KünstlerInnen, BürgerInnen. Die Demos hatten Erfolg, die Statue durfte bleiben, vorerst. Für ein Jahr, das heißt zum damaligen Zeitpunkt, bis September 2021. Dann sollte das Bezirksamt Mitte über ihr weiteres Schicksal entscheiden. Was wird weiter geschehen? Muss die Kunst weg aus dem öffentlichen Raum? Wird sich die japanische Regierung durchsetzen? Und werden sich damit die Interessen eines souveränen Drittstaates durchsetzen? Noch einmal ein Blick zurück. 2015 schien es, als stünde man einer Lösung des Konflikts sehr nahe. In diesem Jahr gab es den Versuch einer Übereinkunft zwischen den beiden Staaten Japan und Südkorea in der Frage um die ehemaligen Zwangsprostituierten. Auch die Friedensstatue war Gegenstand der Abmachung. Südkorea sollte sich unter anderem verpflichten, die Friedensstatue gegenüber der japanischen Botschaft in Seoul zu entfernen. Japan hingegen würde sich für seine Gräueltaten öffentlich entschuldigen und umgerechnet 7,6 Millionen Euro für die betroffenen Frauen bereitstellen. Das war der Deal. Doch es lief anders. Japan zahlte die Summe, aber die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen nahmen das Geld nicht an. Für sie waren die Zahlungen nur Schweigegeld. Denn in ihren Augen hatte sich Japan immer noch nicht voll zu seiner Schuld bekannt. Die Betroffenen fühlten sich auch von der südkoreanischen Regierung übergangen. Und so steht das Mahnmal in Seoul immer noch und neue Friedensstatuen wurden aufgestellt. Südkoreas Bevölkerung hat das Abkommen nie richtig akzeptiert. Die Übereinkunft hängt bis heute in der Luft.
Die japanische Regierung hat sich in eine Sackgasse verrannt, nach meiner Auffassung, weil sie nicht verstehen will, worum es in diesem Konflikt eigentlich geht.
Das sagt der Japanologe und Historiker Reinhard Zöllner. 2021 hatte er ein Buch zu den Trostfrauen und ihren Denkmälern veröffentlicht. Wir treffen uns in Berlin, Corona-bedingt im Garten.
Wenn es nur um Geld ginge, das wäre ja kein Problem. Entschädigung zu zahlen in fast jeder beliebigen Höhe wäre für Japan nun wirklich kein Problem.
Da Japan einen Diskurs über die Geschichte nicht zulasse, müsse der Inselstaat damit rechnen, dass die Friedensstatue an anderen Orten errichtet würde, meint Herr Zöllner. Und doch ist der Japanologe gegen den Erhalt der Friedensstatue in Berlin.
Ich habe mich konsequent dagegen ausgesprochen, dass dieses Thema sozusagen außerhalb Japans auf einer dritten Ebene ausgetragen wird, weil ich es mit vielen Problemen verbunden sehe. Das ist eine grundsätzliche Frage, wer stellt Statuen auf, wer hat das Recht, Statuen aufzustellen in einem öffentlichen Raum. Als Privatmensch kann ich natürlich aufstellen, was ich möchte. Aber wenn ich öffentlichen Raum nehme, dann ist dieser Raum, ja, so heißt es so schön, Teil der Gemeinschaft der Lebenden.
Statt immer wieder neue Friedensstatuen weltweit aufzustellen, fordert Zöllner.
Die letzte nicht erfüllte Forderung der Trostfrauen von 1990 wirklich mal aufzugreifen, nämlich in Japan ein öffentliches Denkmal für die Trostfrauen einzurichten. Da gehört es hin. Meines Erachtens gehört es auf einen zentralen Platz in Tokio, sodass man das für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte dort wirklich auch sehen kann.
Aber eine Aufarbeitung und Erinnerung an seine Gräueltaten will Japan nicht. Das wurde erneut 2019 klar, bei einem Kunstfestival in der drittgrößten Stadt in Japan, in Nagoya.
Also zunächst mal, die Aichi Biennale war für mich schon ein wichtiges, einschneidendes Ereignis, weil mir da klar geworden ist, dass innerhalb Japans die Bereitschaft, über die Trostfrauenfrage offen nachzudenken, sehr gering ist.
Die Aichi Biennale musste einen Teil der Ausstellung, der die Meinungsfreiheit zum Thema hatte, wegen massiver Proteste und Terrordrohungen schließen. Was genau bei dem Festival passiert ist, erzählt mir der künstlerische Leiter Daisuke Tsuda. Ich treffe den Mann mit blonder Mähne und Designerschuhen im Mai 2021 in Tokio.
Zunächst riet man mir, diesen Teil der Ausstellung, der sich mit den Trostfrauen befasst, nicht zu realisieren. Später schickte man mir Drohbriefe per Fax und ich bekam auch Drohungen per Telefon. Da ich nichts Illegales getan habe, wollte ich zunächst weitermachen, denn die Meinungsfreiheit ist mir sehr wichtig. Aber es waren zu viele Menschen in diese politische Angelegenheit involviert. Es war sehr schwierig, weiterzumachen.
Und dann kam der Bürgermeister und drückte seine Bedenken aus. Später kam auch Suga. Er war vorher Premierminister, aber zu dieser Zeit Generalsekretär des Kabinetts. Und er sagte, oh, diese Ausstellung ist möglicherweise keine gute Idee. Er machte klar, dass man überlege, die Finanzierung zurückzuziehen.
Berichtet die politische Künstlerin Yoshiko Shimada. Sie war zu dem Kunstfestival eingeladen. In einer ihrer Performances verwandelt sie sich selbst in eine Friedensstatue, in eine japanische mit Kimono und zugeklebtem Mund.
That's difficult to comprehend. I mean, this is not about the Asian.
Es ist schwierig zu verstehen. Ich meine, das ist kein Rassismus gegen Menschen asiatischer Herkunft, sondern es geht hier um die japanischen Kriegsverbrechen. Und es ist auch kein Japan-Hass. Aber es wiederholt sich immer wieder. Die rechten Kräfte in Japan nennen uns Künstler und Künstlerinnen, die wie das Gedenken an die Trostfrauen unterstützen, Japan-Hasser. Ja, einfach so. Wir seien rassistisch gegen das eigene japanische Volk.
Schließlich gab der künstlerische Leiter Daisuke Tsuda dem Druck nach. 3 Tage nach Eröffnung schloss er den betreffenden Teil der Ausstellung vorübergehend wegen Sicherheitsbedenken. Der Plan war, diesen Teil wieder zu eröffnen, sobald die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt wurden. Aber später entzogen die öffentlichen Geldgeber die Stadt Nagoya und der Staat Japan dann auch noch die Finanzierung.
Es gab viele Menschen, die es für selbstverständlich hielten, dass sich der Staat, wenn er das Festival finanziert, auch in die Inhalte einmischen darf. Das hat mich überrascht. Einer Umfrage des japanischen Fernsehsenders TBS zufolge war die Mehrheit der Bevölkerung für den Stopp der staatlichen Finanzierung des Festivals. Das Schwierige an diesem Projekt war für mich, dass ich wegen meines Kampfs für Meinungsfreiheit mein berufliches Leben riskieren musste.
Nach Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen konnte der geschlossene Teil der Ausstellung wieder eröffnet werden. Während der verbleibenden Festivaltage gab es trotz der anfänglichen Drohungen keine Vorkommnisse. Aber die Aufmerksamkeit war gewaltig gewesen. Ein Teil der öffentlichen Gelder wurde nach Beschwerden von Institutionen und Künstlern doch ausgezahlt. Aber bis heute ist nicht die ganze Summe bei der Festivalleitung eingegangen. Im Sommer 2021, 2 Jahre nach der Aichi Biennale, versuchte Daisuke Tsuda erneut, Ausstellungen zu dem Thema zu organisieren. Dieses Mal in Nagoya, Tokio und Osaka. Doch die Reaktionen waren die gleichen.
Wir haben aber auch diesmal Drohungen und Sprengstoff per Post erhalten. Sie können sicher verstehen, warum wir die Ausstellung auch dieses Mal absagen mussten. Die Angriffe auf bestimmte Formen der Meinungsäußerung werden derzeit immer schlimmer in Japan. Im Nachhinein gesehen ist die freie Meinungsäußerung in Japan bisher nie ein Thema gewesen. Ich denke, dass die Aichi-Triennale 2019 ein Wendepunkt war.
Ich selbst lebe in Deutschland und Japan. Und jetzt, wo ich mit vielen Menschen über das Gedenken an die Trostfrauen gesprochen habe, wurde auch ich bereits mehrmals von japanischen Freunden und Bekannten davor gewarnt, mich weiterhin mit diesem Thema zu befassen. Die Stimmung bleibt angespannt, auch bei mir. Und die japanische Regierung hält den Druck auf den Bezirk Mitte aufrecht. Das kann Natalie Chung-Hwa Han vom Korea-Rat nicht verstehen. Sie sieht die Friedensstatue als Kunst und Zeichen der Ausdrucksfreiheit. Sie fordert von der deutschen Regierung, sich einzumischen, Ausdrucksfreiheit zu stärken, auch wenn es gegen die Interessen eines anderen Staates geht.
Dann sagt die deutsche Regierung, wir wollen uns da nicht einmischen, das ist uns unangenehm, das ist eine diplomatische Angelegenheit, wir wollen am liebsten nicht drüber reden. Da müsste die deutsche Bundesregierung auch sagen, oder auch höflich vielleicht die japanische Regierung bitten, dass sie sich da zurückhalten sollen in unserem Land, dass sie nicht immer alle Beamten belästigen und Museumsdirektorinnen und besuchen und verlangen, dass diese Statue entfernt wird. Es ist ja Kunst und Ausdrucksfreiheit.
Und dann sagt Natalie Chung-Hwa Han noch etwas, das mir lange im Kopf bleiben wird. SüdkoreanerInnen bringen aus ihrem Herkunftsland
nicht nur Kimchi und Taekwondo, sondern auch diese Inhalte der starken Zivilgesellschaft, was auch in Deutschland noch nicht gegeben hat.
Aber ist das so? Kann man eine Statue, an der ein interstaatlicher Konflikt hängt, den man in Deutschland womöglich nicht in allen Facetten versteht und der Deutschland auch nicht direkt betrifft, einfach so nach Berlin importieren? Wie viel Verantwortung sollte Deutschland übernehmen? Ich rufe die Historikerin Regina Mühlhäuser an. Sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema sexuelle Gewalt, Zwangsprostitution und Erinnerungskultur in Deutschland und in Korea.
Ich habe eine Entwicklung mit der Statue durchgemacht. Als ich das erste Mal die Statue gesehen habe, war ich tatsächlich sehr kritisch. Also weil sie eben ein sehr junges Mädchen darstellt, in traditioneller koreanischer Kleidung, mit kurzem Haar und quasi die Unschuld der Frauen und ihre Unberührtheit betont hat und damit ja quasi für mich damals sowas war wie eine Versinnbildlichung des weiblichen Opfers. Also Frauen sind dann autorisiert zu sprechen oder dann als Opfer zu sehen, wenn sie unschuldig sind.
Regina Mühlhäuser kritisiert das Künstlerpaar dafür, dass es mit der Statue bestimmte Frauengruppen ausschließt. Tatsächlich war die Mehrheit der Frauen älter gewesen. Auch Prostituierte waren darunter.
Deswegen dachte ich, die Statue ist mir zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu harmlos.
Doch dann bringt Regina Mühlhäuser einen anderen Aspekt an, über den ich noch nicht nachgedacht hatte.
Die Überlebenden des Comfort-Women-Systems der japanischen Armee haben eigentlich den Anfang gemacht. Denn sie sind die Ersten gewesen, die mit ihren Gesichtern, mit ihren Stimmen an die Öffentlichkeit gegangen sind, die ihre Geschichten erzählt haben und ihre Rechte eingefordert haben. Zuerst in Südkorea und dann auch in anderen asiatischen Ländern. Also aus der heutigen Perspektive kann man sowas sagen wie vielleicht eine MeToo-Bewegung zum Zweiten Weltkrieg tatsächlich, die sie da angestoßen haben.
Für das, worüber die Frauen über Jahrzehnte geschwiegen haben, gab es plötzlich einen Raum und eine interessierte Öffentlichkeit. Mit Auswirkungen bis nach Deutschland, so Regina Mühlhäuser.
Dass es für deutsche Frauen die sexuelle Gewalt durch alliierte Soldaten erfahren haben, also dass das für die eigentlich eher eine Möglichkeit geschaffen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Deshalb sei die sogenannte Trostfrauenstatue in Berlin wichtig. Sie rege die Diskussion über sexuelle Gewalt in Kriegszeiten weiter an, Wichtig sei allerdings, dass die Statue noch mehr Aufmerksamkeit bekäme. Einen Vorschlag, statt der Friedensstatue ein Denkmal zu verwirklichen, das sich umfassender und allgemeiner mit dem Thema sexuelle Gewalt in Kriegszeiten befasst und sich nicht speziell auf den koreanisch-japanischen Krieg bezieht, lehnt Regina Mühlhäuser allerdings ab. Genau den hat die FDP in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte gebracht. Der Vorschlag berge ein großes Risiko.
Denn eine Statue, die versucht, alle diese Ereignisse, die ja sehr unterschiedlich waren, zusammen zu thematisieren. Eine solche Statue ist eigentlich entkontextualisierend.
Auch Natalie Jung-Wa-Han vom Korea-Verband und zahlreiche Aktivistinnengruppen meinen, dass es keine andere Statue braucht. Schon anhand der vorhandenen Figur ließen sich Themen wie Frauenrechte und sexueller Missbrauch im Krieg vermitteln. Aber wie geht es jetzt mit der Statue weiter?
Die Friedensstatue muss bleiben! Die Friedensstatue muss bleiben!
Es ist September 2021. Gespannt warte ich auf die Entscheidung des Bezirksamts. In den japanischen und koreanischen Medien lese ich, dass das Bleiberecht für die Statue in Berlin wieder für ein Jahr verlängert wurde, bis September 2022. Danach soll sie wohl abgebaut werden. In den deutschen Nachrichten finde ich dazu gar nichts. Wie seltsam. Ich rufe bei Natalie Jung-Wa-Han an, will wissen, was sie von dem verlängerten Bleiberecht der Statue hält.
Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder weinen soll, weil wir an sich erwartet haben, dass es zu einer Dauerleihgabe kommt.
Natalie Jung-Wa-Han will nicht aufgeben, auch wenn der Beschluss steht. Han und der Korea-Verband werden nach wie vor Proteste vor der Statue und andere Aktionen veranstalten, aber das Medieninteresse scheint abgeflaut zu sein. Im Januar 2022 gibt es noch immer keine Nachrichten dazu in den deutschen Medien. Auch das Bezirksamt Mitte veröffentlicht keine Pressemitteilung zu der Sache. Es ist sehr ruhig um die Statue geworden, seit sich die japanische Regierung zurückhält und das Bezirksamt Mitte nicht zurückrudert. Daher frage ich beim Bezirksamt nach. Die jetzige Bezirksstadträtin Stefanie Remlinger antwortet mir per E-Mail und bestätigt mir, dass hier ein spezifisch koreanisch-japanischer Konflikt verhandelt werde. Für diese Auseinandersetzung sei der Bezirk Mitte nicht der geeignete Ort, auch wenn man festgestellt habe, dass
die Berliner und Berlinerinnen die Statue mehrheitlich positiv aufnehmen und eher in einem globalen Kontext wahrnehmen. Dafür soll aber eine neue Erinnerungsform gefunden werden.
Zu einer neuen Erinnerungsform, einem neuen Denkmal also, das sich allgemein mit sexualisierter Gewalt im Krieg auseinandersetzt, hat sich auch Stefan von Dassel, der Bürgermeister von Mitte, bereits im Mai 2021 geäußert. In einem online einsehbaren Brief an Kultursenator Klaus Lederer schrieb er unter anderem:
Die voraussichtlichen Kosten für ein entsprechendes Denkmal liegen bei rund 510.000 Euro. Schon aus finanziellen Gründen wäre es dem Bezirksamt Mitte nicht möglich, dieses Ersuchen umzusetzen. Darüber hinaus wäre die Federführung durch das Bezirksamt Mitte in dieser Angelegenheit deplatziert und in der Sache falsch, da sich bereits die Bundesregierung die Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierter Gewalt in kriegerischen Konflikten zum Anliegen machte.
Hinter dem Beamtendeutsch steckt: Die Realisierung ist langwierig, aufwendig und teuer. Im Juni 2022 fordern WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief, dass die Friedensstatue bleiben soll. Und auch die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt das erneut in einem Dringlichkeitsantrag. Doch für das Bezirksamt ist diese Empfehlung nicht bindend. Was im September 2022 mit der Figur in Berlin-Moabit passieren wird, ist ungewiss. Ooh.
Diese Geschichte erzählte euch Julia Shimura, die Regie führte Clarisse Corset und die Redaktion hatte Gabriela Hermer. Und zum Schluss gibt es noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In Tabulos spricht meine Kollegin Claudia Kamit mit ihren Gästinnen über das Tabu, das ihr Leben bestimmt. Ihr seid auf der Suche nach deepen Gesprächen über Kinks, Süchte, Gewalterfahrungen oder psychischen Erkrankungen? Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen geht es zum Beispiel um Mi, die schon mit 14 bemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Regisseur Hagen Decker ist zu Gast und er spricht über seine Kokainsucht und wie schwer es ist, clean zu bleiben. Und Sabrina berichtet von ihrer Zeit in Scientology und davon, wie sie trotz heftiger Manipulation den Absprung geschafft hat. Ihr wollt in das Leben von anderen Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört rein bei Tabulos mit Claudia Kamit. Ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und die anderen Mittwoche und die Mittwoche, an denen auch dieser Podcast erscheint, erscheint auch dieser Podcast hier, Deep Doku. Bis dann.